So höret, liebes Podcast-Volk. Wir sind heute wieder mal unterwegs. Nicht in den heiligen Hallen der Wirtschaftsregion Helmstedt, sondern wir sind hier auf dem Mittelaltermarkt in Völke. Janice, hast du eine Ahnung vom Mittelalter? Bei mir hält sich so eher so in Grenzen. Ein schwarzer Fleck.
Bei mir hält es sich tatsächlich auch in Grenzen, aber ich kriege jetzt schon leichten Hunger und ich sehe gerade, hier gibt es gerupften Wikinger und ich bin ganz gespannt, was
gerupfter Wikinger, oh je,
was sich dahinter verbirgt.
Nein, also wir steuern gerade das Zelt von Guido an. Guido, wenn ich so sagen will, ist der Chef hier und er wird uns mitnehmen auf einer Reise in die Vergangenheit, in das Mittelalter. Warum, wieso, weshalb, was wir für Waffen getragen haben, was sie gegessen haben, warum die Zähne so schlecht waren. Wenn ihr das alles wissen wollt, wir hören uns gleich wieder bei Revier Talk. So, Guido, grüß dich.
Hi.
Hi, hi.
Schön, dass ihr da seid.
Ja.
Ich freue mich.
Das ist dein Zuhause hier?
Das ist vorübergehend mein Zuhause. Mein richtiges Zuhause ist natürlich aus Stein gebaut, aber im Zelt schläft es sich auch mal ganz gut. Vor allem, wenn es zu Hause zu trubelig wird.
Ja, du hast ja auch hier, sag ich mal, ein stabiles Bett hier aufgebaut, ne? Das ist halt ziemlich größer als mein Zuhause.
Das ist wichtig. Also vernünftig schlafen muss sein. Also auf dem Fußboden und im Campingbett. Und das beim Camping mag ich gar nicht. Also wenn, dann schlafe ich lieber gescheit und spare was anderem.
Okay, ich habe schon gehört, du bist freier Ritter hier. Und was das alles bedeutet, wie frei du wirklich bist, das kennen wir gleich hier bei Revier Talk. Wir setzen uns mal kurz eine Pause, setzen uns hin und dann sprechen wir ein bisschen, okay?
Sehr gern. Seid willkommen. Nehmt Platz.
Ich fühle mich ein bisschen wie beim Glamping. Also ehrlicherweise habe ich das noch nie gemacht, aber so richtig Camping ist es ja nicht. Es ist eher wie so ein Glamping.
So ein Glamour-Camping?
Genau.
Ja, tatsächlich, glamourös ist wichtig bei dieser Art von Camping, weil wir ja nicht diese kleinen Dackelgarage, wie man sie auf dem Zeltplatz oder vom Zeltplatz her kennt, aufbauen, sondern wir machen es ja standesgemäß. Und als Ritter, der ich ja nun mal auch hier quasi in diesem Verein bin, brauche ich natürlich auch eine Behausung, die meines Standes, ja, entsprechend würdig ist. Also, daher Glamping. Das passt.
Du bist freier Ritter. Ich stelle die Frage, was sind unfreie Ritter? Aber was heißt denn das?
Also, freier Ritter ist in deinem Kontext jetzt ein bisschen falsch übersetzt, denn tatsächlich heißt es Freie Ostfälische Ritter und das ist der Name des Vereines und dessen Vorsitzender ich bin. Und der Name oder das Wort frei in diesem Gesamtnamen steht jetzt nicht dafür, dass wir frei oder unfrei sind, sondern wir sind frei in der Wahl unserer Gestaltung. Also die Figur, die wir darstellen möchten oder auch die Epoche, die wir darstellen möchten, die ist frei wählbar und deswegen heißt das Freie Ostfälische Ritter. Und Ostfälisch bezieht sich ja nun mal auf die Region, aus der wir kommen, auf Ostfalen. Und Ostfalen ist ja nun mal nicht gerade klein. Ist auch nicht so wahnsinnig riesengroß wie Bayern, aber es ist schon sehr, sehr wichtig, gerade eben für unsere Region. Und das ist das, worüber ich heute auch gerne noch mit euch sprechen möchte. Denn dieses Bewusstsein Ostfalen sollte auch ein bisschen rauskommen.
Dann würde ich aber sagen, das merken wir uns mal, aber fangen erstmal ganz von vorne an. Also wir sitzen hier in deinem Zelt am gedeckten Tisch. Und um uns herum wird gerade noch aufgebaut. Also wenn ihr den Podcast jetzt hört und es ist schon Winter, dann ist der Mittelaltermarkt in Völke leider schon vorbei. Aber nichtsdestotrotz ist es ja sehr spannend, was ihr hier macht. Erstmal der Rundumblick. Was passiert hier eigentlich?
Wir bereiten gerade ein Mittelalterfest vor, das morgen am 13. Juli startet. So um die Mittagszeit herum und dann bis Sonntagnachmittag geht. Also wenn ihr dann tatsächlich den Podcast erst im Winter hört, nach dem Fest ist vor dem Fest, denn auch im nächsten Jahr wird es in Völpke wieder einen Mittelaltermarkt geben. Und derzeit wird hier gerade noch ganz groß aufgebaut und vorbereitet. Tavernen, Zelte, einzelne Vereine, die sich dann jetzt hier einfinden und dann eben alles vorbereiten, damit wir morgen Mittag pünktlich starten können. Das ist das, was jetzt hier tatsächlich gerade passiert. So ein paar Besprechungen, ein bisschen blanke Nerven, die natürlich auch immer mit dabei sind. Der ein oder andere ist mal so ein bisschen gereizt, vielleicht auch ein bisschen gestresster, aber heute Abend, wenn dann alle erstmal ein leckeres Spanferkel gegessen haben und dann so das erste 2-3 Kästchen Bier weggetrunken haben, dann sind die auch alle wieder ruhig.
Du erwähnst das Spanferkel. Nils und ich haben jetzt Brötchen und ein bisschen Kuchen mitgebracht, aber gerade als wir den Platz betreten haben, haben wir schon leckere Gerichte gesehen oder davon gelesen, zum Beispiel ein Wikinger. Was gibt's denn hier so zu essen bei euren Veranstaltungen?
Also wir selber kochen ja für uns, für die Vereine immer selbst. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen. Wir zum Beispiel essen morgen selbstgekochtes Wild, also Wildschweinbraten. Und ansonsten auf dem Platz von den Tavernen gibt es ja die verschiedensten, unterschiedlichsten Angebote. Die Söldnerküche, die ja gleich am Anfang des Platzes steht, die hat ja verschiedene Gerichte, wie eben zum Beispiel, oder alles, was eben so aus dem Wikinger-Kochbuch von damals auf der Tafel stand, das kochen die danach und das präsentieren die dann auch, beziehungsweise verkaufen es, weil das ist ja ein rein kommerzielles Geschehen. Und das ist wirklich von allererster Qualität. Sehr authentisch.
Was hat denn dieser Markt alles zu bieten? Also was kann man hier sehen? Was für Highlights habt ihr auf so einem Mittelaltermarkt?
Also wie es sich für einen Markt natürlich gehört, kann man ja auch so einige Sachen kaufen. Man kann was erwerben, von Holzspielzeug angefangen, kleine Kinderschwerter aus Holz, bis hin auch zu selbstgeschmiedeten Sachen. Wir haben also auch einige Schmiede dabei, die auch ihre Sachen dann hier feil bieten. Also nicht nur kleine Messer, sondern eben auch ganz andere Geschichten, die so ein Schmied halt macht. Und was kann man noch so erleben? Man kann natürlich essen und trinken, wie sich das gehört. Wir haben ein Kinderkarussell für die Kinder. Wir haben die Kinderschießbude, so ein kleines Kinderarmbrustschießen kommt heute noch so gegen 18 Uhr. Und ganz prominent natürlich haben wir auch den Kaiser Lothar und seine Kaiserin Richenza hier am Start, die morgen Nachmittag um 15 Uhr ihren kaiserlichen Hoftag halten werden mit dem ganzen kaiserlichen Gefolge. Also der gesamte Hochadel aus dem Jahr 1134 oder 33, der damals am Start war, die sitzen dann hier morgen an der Kaisertafel und werden sich dann ein ordentliches Wortgefecht liefern.
Das heißt, ihr habt einen richtigen Bezug quasi zu der Region auch.
Wir versuchen diesen Bezug natürlich herzustellen und auch zu transportieren, natürlich. Also in uns schlägt halt auch eben das Ostfalenblut.
Das heißt, für die, die es nicht wissen, kannst du einmal kurz erzählen, wer denn Kaiser Lothar war?
Kaiser Lothar, eigentlich Kaiser geworden durch ganz, ganz viele lustige Zufälle. Letzten Endes war das nichts anderes als ein kleiner, mittlerer Adliger aus der Region Süblingenburg, also bei Helmstedt, zwischen Helmstedt und Königslutter gelegen, Süblingenburg, das kleine Dorf südlich von Süblingen. Durch geschickte Heirat seiner Großmutter Gertrud von Haldensleben hat er es tatsächlich geschafft, Herzog von Sachsen zu werden und dann am Ende 1125 bei der Königswahl in Mainz zu bestehen. Und dadurch, da wurde er König. Und die Kirche, mit dem Bischof von Magdeburg damals, mit der er ganz eng war, super Netzwerker zu seiner Zeit, also seiner Zeit auch weit voraus, was das anging. Nicht so ein typischer Herrscher, wie man es halt kennt, so engstirnig und ich trage noch meine Krone und meinen Stolz, sondern er hat wirklich versucht, nicht nur das Gebiet Sachsen oder auch das Herzogtum Sachsen zu vermarkten, sondern eben ein gesamtes Königreich oder auch Kaiserreich aufzubauen. Das hat ihn ganz weit nach vorne gebracht und der Bischof von Magdeburg hat ihn damals beim Papst Innozenz II. Empfohlen und 1134 oder 33, so rum, durfte er dann nach Rom reisen und sich dann zum Papst oder vom Papst zum Kaiser krönen lassen. Dumm war nur, dass das nicht in der eigentlichen Kirche stattfand, wo sonst die Kaiser gekrönt wurden, weil die hatten da gerade noch einen Gegenpapst, das heißt, die waren sich auch nicht gerade grün. So ein bisschen Zwist wie in der Grundschule gab es schon immer. Nicht nur unter Kaisern, sondern auch unter Päpsten oder auch in der Kirche. Und damit durfte Lothar dann eben nicht in diese klassische Basilika einreiten, sondern musste das so ein bisschen außerhalb in der sogenannten Lateranbasilika über sich ergehen lassen. Aber nichtsdestotrotz, er war Kaiser und er hat eine ganze Menge geschafft.
Und die Geschichte erzählt ihr dann auch bei euren Veranstaltungen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir versuchen Kaiser Lothar, der von ganz, ganz wenigen tatsächlich auch gekannt wird, hier auch bekannter zu machen. Kaiser Lothar soll eine Galionsfigur werden für die Region Ostfalen, also nicht nur auf Mittelaltermärkten, sondern auch generell auf anderen Veranstaltungen. Sei es, dass wir den Landrat von Helmstedt den Kaiser Lothar aufs Auge drücken oder vielleicht auch dem Oberbürgermeister von Wolfsburg, wem auch immer. Die Braunschweiger kennen ihn mittlerweile schon, weil wir ihn da ja auch gekrönt haben im Mai. Da haben wir dann die Krönungszeremonie nachgestellt in der St. Andreaskirche. Ja, und deswegen versuchen wir natürlich Lothar nicht nur historisch zu vermarkten auf Märkte, auch ganz lustig, schönes Wortspiel, sondern eben auch in der Gegenwart als Galionsfigur zu präsentieren, als Aushängeschild für unsere Region.
Das heißt, hier, das ist so, hört sich an wie Reenactment, trifft es das? Ist es das? Oder was hier passiert? Also, dass das halt Situationen aus dem Mittelalter.
Also wenn du jetzt Zimmermann wärst und du würdest das Richtfest machen, dann hättest du den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist tatsächlich ein Reenactment. Reenactment heißt ja nichts anderes, als dass wir eine Epoche versuchen, sowohl stilistisch als auch ja, vom Verhaltenskodex her möglichst exakt nachzuempfinden. Also wie man es im Grunde genommen heutzutage mit unseren Mitteln nachbauen kann, ist natürlich immer ein bisschen begrenzt, weil wir auch nicht wissen, wie es 1134 gewesen ist. Wir waren ja nicht dabei, aber das, was an Überlieferungen erhalten ist, das versuchen wir natürlich dann eben auch als fundierte Quelle zu nutzen und uns dann dementsprechend auch aufzustellen. Ja, Reenactment.
Und jetzt brauche ich von hier ein bisschen Kopfkino, weil nochmal ist ja hier Aufbau, die Leute sind ja eher in ihrer postmodernen Kleidung hier noch unterwegs, aber das sieht dann ja dann während des Marktes dann doch anders aus.
Ja, also morgen frühstücken wir noch zusammen um 9 Uhr und nach dem Frühstück gibt es dann hier dann den offiziellen Dresscode Gewandung, das wird dann auch getragen. Zum Hoftag werden wir uns sicherlich noch mal umziehen, weil vormittags, wenn dann so der normale Markt ist und wir vielleicht noch mit der einen oder anderen Tätigkeit beschäftigt sind, dann werden wir ja nicht mit der Seide auflaufen, weil das wäre dann ärgerlich, wenn es dann dreckig wird. Aber so um 15 Uhr morgen Nachmittag, wenn der Hoftag beginnt, dann steht hier der Hochadel auch tatsächlich mit der hochadligen Uniform, wenn man es so nennen darf, oder in der hochadligen Gewandung, so ist es richtiger, dann auf der Matte. Und ansonsten nach dem Frühstück wird Mittelaltergewandung getragen. Das fängt bei den Schuhen an und hört bei der Kopfbedeckung auf.
Ich sehe, hinter dir hängt ja auch so eine Gewandung, ne? Es ist blaue, was das sieht, ist das auch so ein Festding oder eine Festkleidung oder was ist das?
Das ist mein Gewand, was ich dann morgen zum Hoftag tragen werde. Morgen gebe ich den Herzog Leopold von Österreich, der ja einer der engsten Gefolgsleute Kaiser Lothars gewesen ist zu der Zeit, auch historisch überliefert, die ziehe ich dann morgen an. Das ist ja Seide und sehr hochwertiger Leinenstoff. Und dazu trage ich dann ja, passende Lederschuhe. Manche baue ich mir selber, manche kaufe ich auch, aber das ist so das, was ich dann trage. Und natürlich auch das Schwert, was hier neben mir auf dem Bett liegt.
Oh, das möchte ich mal. Kannst du mir das mal geben?
Na, aber natürlich.
Oh, so.
Fühlt sich schwer an, wenn man dich so hört.
Schwer und lang.
Obwohl, das ist ja eigentlich ein Kurzschwert, oder?
Das ist ein, ja, na, Kurzschwert, ich kann es ein Einhänder. Ja, Kurzschwert, Einhänder, ne? Ja, genau. Kurzschwert wäre noch ein bisschen kürzer.
So, Nils, zeig mal, was du kannst. Ja,
und der Rollenspieler durch. Na ja, gut. Was ich kann? Nichts. Also ich könnte euch verletzen, aber das oder mich selbst wahrscheinlich.
Aber Guido, was kannst du denn damit?
Also ich kann damit tatsächlich kämpfen, ich kann damit umgehen. Für gewöhnlich habe ich das Schwert in der einen Hand, in meiner rechten, ich bin Rechtshänder, und in meiner linken trage ich dann noch entweder ein Rundschild, das ist so das, was man so aus diesen, ja, von den Wikingern her auch kennt, oder eben einen sogenannten Tropfen- oder Mandelschild, der jetzt zu dieser Epoche Kaiser Lothars dann besser passt. Der sieht so ein bisschen aus wie so eine Mandel. Muss man sich das so vorstellen. Und der schützt natürlich den Körper noch ein bisschen besser. Und dann arbeite ich damit. Oben auf dem Kopf habe ich einen Helm, da wo ich das Schwert trage, einen Handschuh. Und unten drunter dann, was heißt unten drunter, also als Arbeitskleidung trage ich einen sogenannten Gambeson, auf Deutsch Rüstwams übersetzt. Und da oben drüber ein Kettenhemd, eine Polsterhaube, damit der Helm am Kopf nicht so drückt. Und dann eben den Helm, der eben auch aus 3 mm starkem Stahlblech ist. Der also auch mal so den einen oder anderen Schlag wegsteckt. Das klingelt dann immer in den Ohren, wenn man einen oben drauf kriegt, aber es tut nicht weh, das ist das Wichtigste.
Wenn du sagst, es steckt den einen oder anderen Schlag weg, also sind das nicht nur Accessoires, es wird dann auch hier ein bisschen hitziger.
Tatsächlich, ja. Also es gibt ja so die Unterschiede zwischen Schaukampf und richtigem Kampf. Schaukampf ist im Grunde genommen das, was man so aus dem Fernsehen kennt, wo dann die Choreografie vorgegeben ist, wo genau die einzelnen Hiebe und auch die Paraden vorgegeben sind. Das machen wir nicht. Ich finde das irgendwie auch albern, weil ich bin noch nicht Errol Flynn, der ja da so ein Robin Hood oder Piratenkapitän da mimt und dann da Mauer hoch, Mauer runter, Treppe auf, Treppe ab und immer wieder fechten und bewegen. Nein, wir hauen uns richtig, wie sich das gehört. Also ein bisschen wie ein Boxkampf muss man sich das vorstellen, wo nichts vorgegeben ist, wo sich einfach die Gegner gegenüberstehen und alles, ja, nicht dem Zufall überlassen wird, aber tatsächlich eben aus Aktion und Reaktion oder aus Parade und Angriff und aus Angriff und Parade besteht so.
Also tut euch schon auch schon weh.
Ja, es tut schon weh, wenn man den Treffer an eine ungestützte Stelle bekommt, tatsächlich. Ja, dann gibt es auch schon mal einen blauen Fleck. Jetzt habe ich einen kleinen Hänger, einen blauen Fleck. Oder eben auch mal einen gebrochenen Finger. Auch das hatten wir schon erlebt. Ich aber Gott sei Dank noch nicht. Ich hatte nur mal Nasenbluten gehabt, weil ich mit jemandem gekämpft habe, mit dem Sensenmann. Der hat eine große Kriegssense gehabt und da bin ich dann ein bisschen zu schnell reingelaufen und da kriegte ich dann Nasenbluten. Aber es ist alles ganz okay. Also letzten Endes, so richtig verletzt wird eigentlich niemand, wenn man gegenseitig aufeinander aufpasst.
Also viele Waffen. Ich habe, als wir beide gerade vorhin hier angekommen sind, habe ich aus dem Augenwinkel schon in so einem Zelt so ein paar Sachen gesehen. Habt ihr auch so eine Art Schwertmeister, Schwertmeisterin hier auf dem Platz?
Also wir haben, wenn diese Kämpfe losgehen, haben wir einen Waffenmeister. Ja, also es wird ja vorher auch geprüft, ob diese Waffen tatsächlich eben auch schaukampftauglich sind. Die müssen bestimmte Vorgaben erfüllen, wie zum Beispiel eine runde Spitze. Sie dürfen jetzt nicht spitz sein, die dürfen nicht scharf sein. Sie brauchen eine sogenannte Schlagkante, also das, was wir quasi als Schneide von diesem Schwert bezeichnen. Die ist jetzt nicht scharf, sondern die ist flach. Die hat eine Fläche oder eine Stärke von 3 mm. Das ist Vorschrift. Also mindestens sind, oder Minimum sind 2 mm. Die Spitze muss rund sein, damit man niemanden aufsticht oder aufspießt. Und dann kann man damit auf den Platz. Und das wird vorher geprüft. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Schiedsrichter, der dann am Ende auch die Treffer bewertet oder zählt. Wie beim echten Fechtkampf. Bei Olympia oder Weltmeisterschaften, wie auch immer. Da gibt es ja dann auch immer so einen Kampfrichter, der genau aufpasst. Weil die Kämpfer selber gerne auch mal so einen Treffer weglügen. Du bist getroffen? Nee, bin ich nicht. Doch, bist du wohl? Nee, bin ich nicht. Und da gibt es dann eben den Schiedsrichter, der sagt, du bist getroffen. Und er so, okay.
Einigen wir uns auf Unentschieden.
Ritter der Kokosnuss.
Das Zelt da hinten, das schwarze, dieses rot-weiße, ist das das Waffenzelt? Darf man da mal reingucken?
Ja, tatsächlich, das ist das Zelt von unserem Waffenmeister. Und ich glaube, der selber ist gerade mit dem Aufbau beschäftigt oder irgendwie mit anderen Arbeiten, aber vielleicht ist ja seine Frau in der Nähe.
Aber wir schauen mal. So, Nicole, du bist hier die Waffenmeisterin hier im Zelt.
Jawohl. Und zwar haben wir hier mal so eine kleine Rüstung. Und ich habe einen Handschuh in der Hand. Der sieht auf den ersten Blick erstmal sehr metallen aus. Aber er hat noch einen dicken Leder-Innenhandschuh. Und die Motorradfahrer, die sind immer sehr angetan von diesen Handschuhen, weil sie wirklich sehr gelenkig sind.
Sieht aber erstmal nicht so aus. Sieht eigentlich ja sehr schwer aus, genau, ne? Mit diesen ganzen Metallplättchen hier oben drauf.
Metallschuppen oben drauf. Und wenn man den anhat, man soll ja auch schließlich nicht verletzt werden.
Nicht zu ohren, bitte, ne?
Nein, natürlich nicht. Aber du siehst, also es geht wirklich ineinander. Und diese Schuppen, die da oben drauf sind, die tun auch schon weh.
Da würde ich mir fast bis zu diesem Helm hier aufsetzen, der hier hängt, ne? Ist das auch...
Ja, das ist richtig.
Was für ein Material ist das?
Das ist richtig Metall. Oh ja. Und wie du siehst, das sind halt wirklich auch nur die Augenschlitze und ein paar Luftlöcher, damit man so ein bisschen auch nochmal atmen kann. Es soll ja natürlich auch schützen. Und der ist auch verdammt schwer. Wenn du mal selber versuchen möchtest. Ja, hört sich jetzt lustig an.
Ja, jetzt hört sich lustig an,
ja,
ne?
Ja, wahrscheinlich hört ihr ihn jetzt wie aus einer Blechdose.
Man könnte fast sagen, ich habe einen Helm auf, ja. Aber das ist ja ganz schön schwer, wenn ich da jetzt mehrere Stunden... Ich komme mal kurz zurück.
Vorsicht, Ja, und wenn man dann in der prallen Sonne...
Und damit seid ihr unterwegs?
Damit sind wir tatsächlich unterwegs. Also mit Kettenhemd und allem drum und dran, das hat auch dann auch richtig Gewicht. Und bei dem schönen Wetter und wärmer, Gott sei Dank ist mein Mann Dachdecker, der kommt dann erst auf Tour.
Der ist das gewohnt.
Der ist das Gott sei Dank gewohnt. Und wenn man sich so Kämpfe anguckt, wenn die Leute danach auch mal den Helm abnehmen, die sind wirklich durch. Denn die haben auch noch ein Gambeson, heißt das, drunter... unter diesem Kettenhemd, um noch mehr Schutz zu haben, gepolstert zu sein. Und bei 36 Grad auf so einer Wiese, bei praller Sonne, mit schwerem Gerät arbeitend, genau, mit Schwert und Axt und allem Möglichen, das ist schon eine harte Arbeit. Das sieht immer so leicht und lustig aus, aber es ist eine verdammt harte Arbeit.
Mhm. Leicht und lustig sieht auch das hier unten aus. Was ist das? Das sieht...
Ja... Wenn man so das Mittelalter anfängt, dann fängt man auch mit Sammeleien an. Und mein Mann hat angefangen, kleine Folterinstrumente zu sammeln. So sind wir überhaupt mal dazu gekommen. Und eines Tages stand dann so eine Kiste bei ihm im Zimmer und Frauen sind ja neugierig und da guckte ich dann mal so rein und hob doch glatt ein Keuschheitsgürtel daraus. Ja, seitdem kommt er mit, Fridolin. Unser kleines Schlossgespenst kriegt es nachher über, damit die Gäste auch ein bisschen lachen können morgen.
Ein Keuschheitsgürtel für
Frauen. Der ist tatsächlich für Frauen. Für Männer ist dann ein kleiner Käfig vorne angebaut. Gibt es aber tatsächlich auch. Also im Mittelalter war alles möglich. Nicht nur die Frauen trugen Keuschheitsgürtel, sondern auch so mancher Mann.
Könnte mancher Mann heute...
Heutzutage wäre das vielleicht auch mal nicht so verkehrt.
Ich wollte es nicht sagen, ja. Ja. Aber ist natürlich bei so einem Wetter wie heute, ist ja auch hier im Zelt auch schon ganz schön Temperatur, ne?
Ja, aber das geht. Also sobald die Sonne dann weg ist und abends, ja, man macht vorne auf und dann geht das wirklich. Wir haben auch eine sehr schöne Felldecke. Manche Leute wissen, dass man auch Babys auf Felle legt, auch im Sommer, weil ein Fell ist atmungsaktiv und gleicht die Körpertemperatur aus. Das heißt, wenn man zu sehr schwitzt, kannst du dich auf das Fell legen und es kühlt dich. Und wir machen es so, im Sommer legen wir uns auf die Lederseite oder decken wir uns mit der Lederseite zu und im Winter tatsächlich mit der Fellseite. Und du brauchst dann nichts anderes mehr. Dieses Bett zum Beispiel ist ein riesengroßes Männerpuzzle. Da ist nicht eine Schraube drin, das wird alles nur verkeilt. Das wird jedes Mal auseinandergebaut. Mittlerweile haben wir Übung drin, aber dieses Bett ist aus Eiche. Das ist auch verdammt schwer. Dazu gehört auch noch der Wikingerthron. Das ist ein Nachbau aus Heiterbu. Ein älterer Herr hat uns die Möbel überlassen, da sind wir sehr dankbar. Und er hat jemanden gesucht, der Herzblut hat und das noch weiterführt und den Leuten auch zeigt. Und da sind wir sehr dankbar. Ihr hört es jetzt nur, ihr könnt es leider nicht sehen. Wunderschön, mit Pferdeköpfen, ziemlich groß. Kommt vorbei, eure Kinder können sich draufsetzen und ihr könnt Fotos damit machen. Ihr könnt die vorhin beschriebenen Handschuhe anziehen. Ihr kriegt auch mal den Deckel auf. Genau. Und das Schwert könnt ihr halten. Und dann seid ihr hier auf unserem Thron kleine Ritter.
Aber ich hänge immer noch so ein bisschen bei deinen Folterinstrumenten fest. Das heißt, das ist tatsächlich so, mein Guilty Pleasure ist Lego Star Wars. Das heißt, bei euch ist es halt ins Folterinstrument.
Bei uns hat es mal angefangen mit den Folterinstrumenten, ja. Die waren erschwinglich. Also so ein Zelt, das kostet ja nur auch so einiges. Selbst wenn man es auch schon Gott sei Dank mal gebraucht kaufen kann. Aber es ist tatsächlich ein teures Hobby. Bis man so alles zusammen hat, ja, da geht der ein oder andere Euro dann schon dabei drauf.
Kannst aber du mal diese Geheimnislöschertulle aufmachen und mal verraten, was kostet zum Beispiel so ein Handschuh? Kann man das in Zahlen?
Da müsste ich tatsächlich meinen Mann fragen. Da hat der sein Taschengeld für ausgegeben. Aber so zum Beispiel, ja, das Bett aus Eiche und der Thron, da kommst du locker mal an 1000 Euro ran. Auch so ein Zelt kostet an die 1000 Euro, selbst gebraucht. Da muss man schon gut gucken oder Glück haben. Wir durften es von einem Herzog, es ist kein richtiger Herzog, aber er hat die Gestalt des Herzogs dargestellt mit seiner Frau. Und da durften wir das Zelt dann übernehmen und sind sehr dankbar, weil er dann sagte mit 80, jetzt reicht's langsam mit der Lagerei. Und er hat es uns dann überlassen. So konnten wir das dann günstig erwerben und unsere Freunde im Übrigen haben uns dann auch zum Lagern animiert und das ist sehr schön. Es ist immer wieder am Wochenende eine kleine Flucht aus dem Alltag und ich glaube, den braucht man im Moment mehr als alles andere.
Nicole, Waffenmeisterin, vielen Dank.
Ja.
Der Schweine Guido verlangt nach uns, wir müssen wieder zurück.
Dann viel Spaß, lasst euch nicht von ihm ärgern.
Ja, niemals. So, dieser Handschuh, den ich da gerade anhatte, das hat ja ganz, ganz schönes Gewicht. Wenn der, sag ich mal, auf die Fontanelle trifft, dann tut das weh.
Das tut nicht nur weh, das macht doch kurzzeitig einen Blackout. Das ist schon erlebt, tatsächlich. Also nicht ich selbst, aber ich habe mal zugeschaut. Und zwar war das, tut mir leid, dass ich jetzt lachen muss, das ist in seiner Situation eigentlich so komisch. Eigentlich ist es bedauerlich, weil der arme Kerl, der hat kurzzeitig wirklich die Augen zugemacht. Der hat sich von Kaiser Otto, also einer Nachstellung Kaiser Otto in Magdeburg zum Ritter schlagen lassen. Und der war so Kraft seiner Wassersuppe, ich bin Ritter und ich kann das aushalten. Und ich möchte, wenn ich diesen Ritterschlag mit der Rückhand vom Kaiser empfange, also nicht nur mit dem Schwert, sondern das heißt ja dann, nimm diesen einen Schlag noch und sonst keinen mehr. Und dann klatscht ihm der Kaiser einen ins Gesicht, also quasi eine Rückhand auf die Wange. Und da hat er darauf bestanden, dass er diesen Panzerhandschuh quasi ja, spüren darf. Und das war dann wie an so einem einarmigen Banditen, wo man dann den Hebel zieht. So haben sich dann die Augen kurz mal bewegt. Und dann hat sich's kurz gedreht. Er ist einmal umgekippt wie so ein Brett auf dem Fußboden. Hat sich aber auch gleich wieder aufgerichtet. War aber für den Rest des Nachmittags erstmal so ein bisschen außer Gefecht. Tatsächlich. Aber er hat's gewollt. Und es sah nach außen sah so ulkig aus und so lustig, dass kaum jemand gedacht hat, na, das ist jetzt irgendwie ernsthaft. Wir haben eigentlich mehr gelacht. Und er selber fand es hinterher auch ganz lustig.
Ja, aber ihr müsst ja schon trainieren. Ne? Weil der Helm, dann diese Handschuhe, das Schwert, Schild. Und wenn man das alles dann irgendwie längere Zeit tragen muss, dann ist man wahrscheinlich auch ganz schön K.O. am Ende des Tages.
Stellt euch vor, ihr geht mit Klamotten duschen. So seht ihr nach einem Kampf aus. Und dazu muss es nicht mal 30 Grad haben, da reichen auch 20 Grad hin. Denn das Dumme, gerade bei diesen öffentlichen Kämpfen, ist ja, die finden nicht unter Bäumen statt oder mitten im Wald, sondern die sind auf einer freien Arena, die nicht überdacht ist, wo die Sonne direkt auf dem Platz scheint. Und die Leute wollen natürlich auch ein bisschen was sehen. Und das geht nicht, wenn da Bäume davor stehen. Und dann steht man also mit seinem Helm, mit dem Gambeson, dem Kettenhemd. Also so ein Kettenhemd, wenn man es am Körper trägt, wiegt schon mal locker so 15 bis 20 Kilo. Also 15 Kilo ist eigentlich so der Durchschnitt. Wenn es ein bisschen größer ist und ein bisschen länger, dann wären es auch mal locker 20 Kilo. Der Helm dazu mit nochmal gut 5 Kilo. Der Gambeson, der jetzt sehr wenig atmungsaktiv ist, muss man ja auch dazu sagen, der sorgt natürlich dann auch nochmal für einen ordentlichen Hitzestau. Und dann steht man erstmal mit dem Zeugs da. Man hat den Schild noch in der Hand mit schlappen 3 Kilo in der Hand. Und das Schwert, gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer, das sind so roundabout 1 bis 1,5 Kilo. Aber man muss sich mit dem Ding ja noch bewegen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid dick angezogen, in der Bewegung relativ, ja, nicht ganz so frei, wie wenn ihr nur ein T-Shirt anhättet. Habt noch einen Helm auf, mit einem Gesichtsschutz bestenfalls noch, so wie der Helm, den ja Nicole euch da gerade gezeigt hat. Das war ein sogenannter Topfhelm mit Gesichtsschutz. So, da kriegt man erstmal ein bisschen schwerer Luft durch. Das ist ja so ein bisschen wie durch einen Filter atmen. Und dann bewegt man sich. Und dann hat man quasi dann noch so eine 1,5-2 Kilo Hantel in der Hand, die man die ganze Zeit rumfuchtelt. Und noch ein Schild und man steht ja nicht fest auf der Stelle, sondern man bewegt sich ja, man versucht ja auch den Schlägen auszuweichen und auch anzugreifen. Dann wird das sehr schnell sehr anstrengend und deswegen dauern solche Kämpfe meistens, wenn man kämpft, nicht länger als 5 bis 10 Minuten. Also so wie man es aus den Filmen in Hollywood kennt, ne, Treppe rauf, Treppe runter, was ich gerade eben schon gesagt habe, so ist das im wahren Leben nicht. Und so war es auch früher im echten Leben nicht, weil man muss schon wirklich sehr, sehr körperlich fit sein. Also Fitnessstudio mindestens 3-mal pro Woche, wenn man sowas über eine längere Zeit aushalten möchte. Ich persönlich bin meistens so nach 5 Minuten mit meinem Kampf durch.
Trainiert ihr das denn?
Ja, ist notwendig, dass man das trainiert. Also so aus kalter Hose heraus ist immer schlecht, weil man ja... Es ist wie mit allem, wenn man Tennis spielt, wenn man Fußball spielt, man braucht eine gewisse Technik und man muss ja mit dem Material, was man hat, muss man ja auch irgendwie zurechtkommen. Man muss es ja auch führen können. Und wenn man es nicht kann, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Man merkt das immer sehr gut bei Anfängern, die jetzt noch relativ wenig Erfahrung haben. Also die dreschen dann einfach drauf los. Das ist so ein bisschen so wie so ein Wutanfall. Und das ist dann sehr gefährlich. Also wenn man da nicht aufpasst, dann wird man schon auch mal irgendwie erwischt, was man nicht unbedingt haben möchte und dann wird es sehr schmerzhaft.
Aber Pferde habt ihr nicht dabei?
Ein Ritter braucht ja eigentlich ein Pferd, deswegen heißt es ja auch Ritter. Also Ritter kommt von Reiter, aber nein, die haben wir nicht. Ist auch ganz gut, weil ein Pferd kostet ja irgendwie auch immer ein bisschen Geld und das muss man irgendwie unterstellen. Nein, haben wir nicht.
Jetzt, wenn du sagst, ihr seid die freien ostfälischen Ritter, dann spielen wir doch mal ein bisschen zurück. Und wie hat sich denn der Verein überhaupt gegründet oder wie wird man freier ostfälischer Ritter?
Also wie hat der Verein angefangen? Wie gesagt, 2007 aus einer Interessengemeinschaft heraus, 2008 wurde dann ein eingetragener Verein. Und für mich begann die Zeit in diesem Verein im Jahr 2015. Ich bin dazu gekommen, weil ich irgendwann mal beruflich arg gestresst war und auch, wie das eben immer so ist, man hat viel zu tun, viel um die Ohren, der Stress, der Alltag, der plagt einen und dann steht man irgendwann mal so an der Schwelle eines Burnouts und dann sucht man sich etwas. Und ich habe das Bogenschießen für mich entdeckt. Und durch das Bogenschießen, also nicht dieses olympische Bogenschießen, sondern das traditionelle Bogenschießen mit dem Holzbogen und Holzpfeilen, bekam ich Kontakt zu den ostfälischen Rittern und fand das irgendwie total faszinierend. Ich war da mal mit denen an einem Wochenende unterwegs und dachte, das ist es eigentlich. Ne, da so mit dabei sein, die Klamotten anziehen, ein Schwert umzubinden und dann mal so ein ganzes Wochenende mit denen abzuhängen. Das ist cool. Das wollte ich auch und bin dann 2015 in den Verein eingetreten.
Und hast dann erstmal reingeschnuppert, oder?
Ja, also dadurch, dass ich einen medizinischen Beruf als Vorkenntnis habe, wurde ich dann von dem Verein erstmal zum Bader ernannt. Also Bader war im Grunde genommen ja früher so eine Art der Vereinsarzt oder auch der Krankenpfleger. Der hat eigentlich alles gemacht. Der hat die Haare geschnitten, der hat Zähne gezogen und hat auch mal Wunden verarztet. Und das war so die erste Rolle, die ich hatte. Fand das dann aber irgendwann, so ein bisschen stupide. Ich wollte mehr machen. Ich konnte ja kein Bogenschießen als Bader. Das fehlte dann irgendwie. Und habe dann irgendwann auch mal ein Schwert geschenkt bekommen, beziehungsweise gekauft, so rum nicht geschenkt bekommen. Und so ein Training bekam ich dazu. Und da dachte ich, jetzt möchte ich Schwert kämpfen. Und da wurde ich Wikinger. So, das war gerade so der Hype. Also alle wollten so Wikinger werden und lief auch gerade Vikings, glaube ich, zu der Zeit im Fernsehen, so die erste Staffel. Und das fanden sie irgendwie alle total cool. Und ja, keine Hörnerhelme natürlich, weil das gibt es ja nur bei Richard Wagner. aber so die Klamotten fand ich schön, habe mir dann diese Lamellenrüstung mal anfertigen lassen von einem Kontakt, also Facebook-Kontakt aus Polen. Relativ günstig auch. Normalerweise bezahlt man da so zig hundert Euro für. Kostete ja mal gerade irgendwie so 200 Euro. Das war völlig in Ordnung. Die habe ich auch heute noch. Die ist fast schon 10 Jahre alt und sieht immer noch gut aus. Ich trage sie auch bisweilen noch zum Kämpfen. Ja, und so ging das dann immer weiter. Bis ich dann 2023 Vorsitzender dieses Vereines wurde. Also reingeschnuppert, weiterentwickelt und natürlich durch meine berufliche Tätigkeit und auch durch meine eigene private Geschichte, die ich ja dann auch zum Teil im Stadtrat Helmstedt verbracht habe, hieß es dann, ja, du kannst eigentlich auch den Verein führen, also es wäre schön, wenn du das machen würdest, so sinngemäß mal zusammengefasst. Und da habe ich mich dann 2023 aufstellen lassen und habe den Vereinsvorsitz übernommen.
Und gab es dann irgendwas, was dich am meisten damals fasziniert hat, dass du in den Verein eingestiegen bist? Also, weiß ich nicht, in ein Gewand schlüpfen, in eine neue Rolle? Gab es irgendeine Rolle, die dich fasziniert hat? Oder was ist Kämpfen oder die Gemeinschaft?
Die Lagerluft fand ich erstmal faszinierend. Also Lagerluft jetzt nicht das, was man da so wegatmet, sondern tatsächlich die Stimmung im Lager. Wie man so miteinander umgeht, wie das allgemeine Bioklima so abläuft. Und das fand ich unheimlich faszinierend. Weniger die Rolle. Die Rolle kam später. Aber als ich damals da dieses Wochenende, bevor ich in den Verein eingetreten bin, da mitgemacht habe und so mitbekommen habe, wie die so interagieren und was da so für ein Klima herrscht, dachte ich, das ist genau das, wonach ich suche. Ja, also dieses Ruhige, dieses Gemeinschaftliche, dieses Miteinander. Und da bin ich dann eingestiegen. Und was mich dann im Nachhinein ja dann weiterhin beschäftigt hat, waren ja dann irgendwann mal irgendwelche Rollen, die man dann einschaut. Wie gesagt, ich war Bader, ich war Wikinger und irgendwann wurde ich dann durch einen Zufall heraus dann auch zu Hermann von Warberg. Also Burg Warberg im Landkreis Helmstedt hatte ja damals auch einen ganz interessanten und sehr ja, geschichtsträchtigen Burgherren, diesen Hermann. Nachdem wurde das Hermannsfest, was unser Verein ausgerichtet hat, ja auch benannt. Und der damalige Hoteldirektor des Hotels hat mich dann eben zu diesem Hermann ernannt. Und er wollte das, dass ich den mache. Und Hermann von Warberg, Großmeister des Johanniterordens im 14. Jahrhundert, ganz, ganz wichtige Persönlichkeit, also fast so wichtig wie Kaiser Lothar. Nur nicht ganz so mächtig, aber trotzdem ganz viel Einfluss.
Das heißt, wenn du dir jetzt eine Rolle aussuchen könntest, die du am liebsten spielen würdest, wär's dann auch der Hermann?
Nein, die graue Eminenz heutzutage. Also die graue Eminenz deswegen, weil ich so ein bisschen aus diesem Vordergrund raustrete und mehr im Hintergrund. Das ist ja das, was ich jetzt auch hauptsächlich im Verein mache. Also nicht nur als Vorsitzender, sondern eben auch in der Gestaltung der Lager mir die Konzepte überlege. Den Kaiser Lothar habe ich mir ja auch quasi in Häkchen ausgedacht. Das war ja auch meine Idee. Und da müssen wir jetzt ja quasi Lothar auch mit Leben und mit Inhalt füllen. Und das ist eigentlich so das, worauf ich momentan unheimlich großen Bock habe, da die Konzepte zu schreiben und dann eben auch natürlich die historische Recherche dazu zu führen. Und das geht natürlich eher aus dem Background als aus dem Vordergrund.
Man hört es auch so ein bisschen raus, mit einher geht ja auch so ein profundes historisches Wissen ja auch. Was waren bei dir als erstes da? Also das Interesse für Geschichte oder hat sich das erst ergeben im Laufe des Interesses für den Mittelalterkampf?
Also natürlich, schon als Kind hatte ich ein großes Interesse für Geschichte. Mich haben damals die Griechen und die Römer unheimlich fasziniert. Und natürlich auch so ein bisschen die Sachsen und die Franken. Das, was im Mittelalter dann so passierte, das war für mich mehr oder weniger immer so ein graues Loch. Das blieb auch erstmal so eine ganze Weile.
Das dunkle Zeitalter.
Das dunkle, ja, tatsächlich. Und das kam dann jetzt erst in den letzten, ja, ich sag mal, in den letzten 2 Jahren durch diese Geschichte eben, oder in den letzten 4 Jahren mit Hermann von Warberg und natürlich dann eben auch mit Kaiser Lothar, dass man sich dann intensiver damit beschäftigt hat, weil es ja dann irgendwie auch ganz, ganz viele Kreise schloss, dann zu sagen, okay, so sind die geschichtlichen Zusammenhänge, Heinrich den IV., da diesen Canossa-Kaiser, den kennt jeder, und auch Heinrich Barbarossa, und dass es dazwischen auch irgendwas gab, und zwar ein sehr wichtiges, geschichtsträchtiges Moment, was unsere Region, also sprich Königs Luther und Braunschweig ja ausmacht, und auch Helmstedt. Das fehlt irgendwie immer in dieser ganzen Rechnung und das konnte ich dann dadurch entdecken, für mich entdecken und habe dann immer weiter gebohrt und dadurch kam dieses historische Interesse noch weiter und natürlich auch dieses Wissen, was dann damit einhergeht. Ja, und ansonsten diese Rollen, die da tatsächlich, man schlüpft in eine Rolle, man versucht sich damit zu identifizieren und natürlich dann dementsprechend auch den Background zu dieser Persönlichkeit oder zu dieser Person halt rauszufinden.
Wie nah wollt ihr denn an der historischen Begebenheit dran sein? Wie weit ist es eigentlich überhaupt möglich? Also ich sag mal so, ne, keine Ahnung, was mir so einfällt, Reenactment, fällt mir so Gördeschlacht ein. Das ist ja dann noch, gut, ist auch schon ein paar Takte her, aber das Wissen über die Gördeschlacht oder Kleidung, Sprache ist wahrscheinlich nochmal eine andere, als wenn wir über das Mittelalter reden, wo ja teilweise, sag ich mal, möglicherweise auch die Klamotten ja auch gar nicht schon längst vermodert sind. Ne?
So. Ja, tatsächlich, die Garderobe, wenn es nicht gerade Ledersachen oder Metallsachen sind, findet man ja kaum noch. Im Hochmittelalter war das, ist es ein bisschen einfacher, weil da wurden die Leute, also gerade hochwertige Persönlichkeiten, die wurden ja mal auf irgendwelchen Burgmauern angepinselt. Das, was man heute als Tapete kennt oder als Graffiti, das wurde ja damals schön künstlerisch, gerade eben so aus dieser Mindezeit, an Burgwänden angemalt. Aber wie genau kann man an solche Sachen rangehen? Ich sag mal, so genau wie möglich. Und so gut ist halt, so gut man es halt selber auch vermag. Das funktioniert nicht immer. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Und wenn man Brillenträger ist, ist man schon so ein bisschen gehandicapt, dann passt das schon mal nicht in die Zeit. Und ganz schlimm ist natürlich auch, du hattest gerade gesagt, das Thema Sprache. Na, zu der Zeit wurde ja Mittelhochdeutsch gesprochen. So, ich saß auf Emestene, kann ich noch von Walter von der Vogelweide so die erste Zeile noch zitieren, aber dann war es das auch. Also das funktioniert schon mal gar nicht, in der Sprache kriegen wir es schon mal nicht mehr hin. Es sei denn, man ist irgendwie Germanistikstudent, dass man sich mit diesem Mittelhochdeutschen auseinandersetzt, aber dann hat man wieder dann Leute, die einen nicht verstehen. Auch damit muss man rechnen. Deswegen so nah wie möglich, so realistisch, wie es halt einfach auch geht.
Deine Kinder machen hier aber nicht mit.
Meine Tochter, die hilft manchmal. Und ansonsten, wir haben ja 5 Kinder insgesamt, meine Frau und ich, also Patchwork-Familie. Und die Kinder von meiner Frau, die sind mitunter manchmal dabei. Meine Tochter, die hilft mir immer gerne beim Aufbau. So ein bisschen Papa-Tochter-Zeit. Aber sie war auch ein-, zweimal mit dem Lager mit dabei. Und das Putzige, wir haben einmal RTL Nord hat mal über uns eine Reportage gebracht und da war sie mit dabei und dann kam sie auch gleich mit ins Fernsehen, das fand sie total cool. Aber ansonsten sagt sie auch, gut, die wird 18, die hat andere Hobbys. Na, da sind jetzt andere Themen wichtiger als Mittelalter.
Das kommt noch.
Ja, bestimmt. Also irgendwann wird sie nochmal sagen, oh Papa, weiß ich, habe doch mal wieder Bock und ich möchte gerne wieder mit dabei sein. Mein Sohn, der ist da gar nicht viel zu haben, aber der war als Kind auch schon kein Faschings-Fan. Wenn die da irgendwie Fasching hatten in der Schule, dann war der sich immer krank gemeldet. Das war so gar nicht seins oder ist in eine andere Klasse gegangen. Ja. Ja, und die anderen 3 von meiner Frau. Und der Kleine, der ist 13, der wird immer mit gezwungen, dann dabei zu sein. Das wird dann immer so gesagt. Meine Stieftochter, die studiert tatsächlich eben Deutsch-Lehramt. Die kennt sich mit Mittelhochdeutsch auch so ein bisschen aus, deswegen konnte ich das ja auch sagen. Die macht manchmal mit, wenn es dann gerade passt, aber mit 24 Studentin. Da sind auch andere Sachen manchmal wichtiger. Ja, und der ganz Große, der wird nächstes Jahr 30. Der macht jetzt gerade sein Referendariat fürs Lehramt. Also werden alle Lehrer irgendwie. Der hat auch keine Lust mehr zu. Also sind es eigentlich, ja, meine Frau, die ist mit dabei, die findet das auch total cool. Aber auch die hält sich lieber gerne im Hintergrund auf. Die ist nicht so die ist also nicht so präsent. Die macht lieber weniger als mehr. Die steht dann auch morgen, wenn der Hoftag ist, mit in der Küche und kocht da.
Also sind auch mehr Männer im Verein als Frauen?
Nein, tatsächlich nicht. Also wir sind insgesamt 46 Mitglieder und das hält sich ganz gut die Waage, weil die meisten haben ihre Frauen mit dabei. Und wir haben auch 2 Frauen, unsere beiden Edeldamen, die ja vorhin das Zelt davon aufgebaut haben, mit dem Vordach. Da sind die Männer nur Fördermitglieder. Aber die beiden sind von Anfang an, vom ersten Tag mit dabei.
Vielleicht kannst du mich ja auch noch davon überzeugen.
Ja, also sehr gern.
In welcher Rolle siehst du dich denn?
Ja, Kaiserin, ne?
Ja, klar. Ja, natürlich. Also.
Darunter geht nichts.
Es gab ja auch meine Päpstin übrigens.
Ah, nee. Also Krone habe ich ja vorhin auch schon gesehen. Fand ich jetzt nicht schlecht.
Wenn das
nicht
ein weißer Rauch steigt auf.
Ja, yeah. Habemus Manum.
Ja, auch ganz cool, ja. Naja, wir schauen mal.
Wir schauen mal. Nein, aber warum nicht? Also hier ist jeder herzlich willkommen und wir laden auch jeden gerne ein. Und wenn dein Herz auch für Ostfalen und für die Geschichte schlägt, natürlich. Also vielleicht schaffen wir das irgendwann auch mal mit einer Kaiserin. Momentan ist der Job gerade vergeben, aber wir hätten auch vielleicht noch andere Sachen. Wir suchen zum Beispiel auch noch Edeldamen für den Verein. Also wirklich hochadlige Persönlichkeiten, die dann sehr schick in Gewandung dann ja auch auflaufen und dann an der Kaisertafel Platz nehmen, sich bedienen lassen von vorne bis hinten. Ich glaube, das würde dir gut zu Gesicht stehen.
Was soll denn das heißen?
Die Rolle. nicht.
Ich muss sagen, ich finde auch so ein Kettenhemd eigentlich ganz cool. Aber bei 30 Grad in der Sonne weiß ich nicht, ob.
Es ist aber auch nur cool, wenn du es selbst zusammenbaust, ist schon klar, ne? Glied für Glied.
Wird mir das dann beigebracht im Verein?
Natürlich, ja. Also ja. Wir haben einige Leute im Verein, die sich mit dem Kämpfen recht gut auskennen. Und ich zum Beispiel kann dir auch einige Tricks und Bewegungen zeigen. Und das, wir können dann auch gerne ein bisschen Sparring machen. Also das ist eine super Geschichte. Das macht auch einen Riesenspaß.
Da gibt es ja verschiedene Arten, ne? Was macht ihr da für Kettenhemden?
Also Kettenhemden kenne ich ja im Grunde genommen zwei Arten und das eine ist das Genietete und das andere ist das mit den offenen Ringen. Also das Genietete hat ja Flachringe und die anderen, das sind diese offenen runden Ringe, die dann so ineinander gesteckt werden. Also quasi wie die runden Ringe von einer Kette, die dann aufgebogen und dann wieder zugebogen werden. Das sind die erschwinglicheren, die Flachstahl-Genieteten, die sind dann immer richtig teuer, weil das ist ja echt wahnsinnig viel Handarbeit und da bezahlt man für so ein Kettenhemd auch mal so zwischen 500 und 600 Euro.
Das heißt, ihr macht die günstige Variante.
Ja, also mein Ziel ist es tatsächlich auch nochmal ein gescheites zu besitzen. Momentan habe ich eher auch so ein günstigeres.
Aber ihr schlüpft in mehrere Rollen oder hat jeder nur eine Rolle? Oder kann es auch vorkommen, dass du an so einem Marktfestival drei Rollen hast?
Das ist wie bei Barbie das Motto, ne? Du kannst sein, was du willst oder du kannst alles sein. So. Und unser Kaiserpaar beispielsweise, die sind morgen Kaiser. Wenn wir am Grubenhaus im August sind, in der Grubenhaussiedlung, dann machen wir ein reines Sachsenlager. Dann sind das Sächsische, oder nee, nicht Sächsische, sondern dann sind das Händler aus dem Norden, sprich also Wikinger, die dann eben Felle und Tuche handeln. So präsentieren die sich dann da. Also hier kann jeder alles sein. Ich für meinen Teil stelle sehr gerne mit meiner Frau zusammen dann eben auch eine Sachsensippe dar aus dem Frühmittelalter. Ich war der Hermann von Warberg, den ich dargestellt habe. Ich habe mal einen Wikinger gemacht und auch einen Bader. Also je nachdem, worauf ich gerade gewandungsmäßig Lust habe, wenn es einigermaßen zum Thema passt, wenn wir jetzt keine Vorgabe haben, dann ziehe ich mich entsprechend an. Also heute, morgen Abend, habt ihr ein befreundeter Verein, die hier in Völpke mit auftauchen, nochmal so ein ganz spezielles Schmankerl und zwar ein Theaterstück zum Thema finsteres Mittelalter, also das Mittelalter, wir kennen das ja, zum Teil wird es romantisch verklärt mit der ganzen Minne, zum anderen wird es natürlich auch als extrem düster und gefährlich dargestellt, dass ein Menschenleben so viel wert war wie eine Hand für Schweinedreck, auf Deutsch gesagt, und da sind wir eigentlich auch schon da, wo wir hinwollen. Es gibt morgen Abend hier eine Vorführung zum Thema finsteres Mittelalter, Gerichtsurteile, wo dann eben dementsprechend Hexenprozesse gemacht werden, wo falsche Anschuldigungen gemacht werden und ich muss da trete da als Zeuge auf. Und meine Rolle, die mir zugewiesen wurde, mit der ich mich irgendwie auch ganz nett anfreunden kann, ist die eines Schweinehirten. Und der Schweinehirt, ich finde das sehr, sehr faszinierend. Sehr einfacher Mensch, also ich muss mich da im Grunde gar nicht groß auftakeln. Ich habe so eine schöne, das ist auch meine Lieblingstunika, so eine Arbeitstunika, so nenne ich sie, die habe ich mir mal extra so anfertigen lassen. Die hat da so keine gesäumten oder umnähten Ränder, sondern die habe ich einfach so ausfransen lassen, habe ich so gesagt. Ich möchte das so haben, am Kragen, an den Ärmeln und auch unten am Bund. Und die ziehe ich dann morgen auch einfach an, eine einfache Hose und schlimmstenfalls barfuß. Und dann werde ich da noch mit einer, naja, nicht mit einer Schnapsfahne, nicht, aber mit einer gespielten Schnapsfahne dann vor den Richter treten und werde dann sagen, ich habe da auch noch was zu sagen.
Das klingt gekonnt.
Klingt authentisch.
Jedes Wochenende ist in seiner Art und Weise immer irgendwie faszinierend. Wir hatten jetzt zum Beispiel vor, ja, wann waren das so, 8, 10 Wochen sowas in dem Dreh, also am 1. Mai-Wochenende, da haben wir nochmal so zusammengesessen und haben uns darauf vorbereitet, die Kaiserkrönung dann in Braunschweig nachzustellen. Auch das war sehr, sehr intensiv und intensiv natürlich auch im Sinne der einzelnen Nerven der Teilnehmenden, also auch inklusive meiner Person. Da lag dann tatsächlich mal so der ein oder andere Draht so ein bisschen unisoliert vor und da traten dann so Sachen zutage, die dann auch intensiv wurden. Aber auch das gehört irgendwo dazu. Ne? Es gab dann also ein bisschen Missgunst oder ein bisschen böses Blut, gab ein bisschen fiese Diskussionen. Aber im Nachhinein hat man sich wieder zusammengerauft. Und auch genau das ist so das, was uns ausmacht. Ja, eben dann auch hinterher sich wieder in die Augen zu schauen und zu sagen, okay, gut, pass auf, ich habe mich vielleicht im Ton vergriffen. Auch das kommt vor, wir sind alle nur Menschen und je mehr Menschen da sind, desto mehr menschelt es halt nun mal so. Das ist halt einfach auch nicht wegzulügen, aber im Groben und Ganzen ist jedes Mal, wenn wir uns treffen, irgendwie besonders. Wir hatten die Kaiserkrönung dann nachgestellt in der Andreaskirche in Braunschweig. Die Generalprobe lief sehr gut, nicht ganz störungsfrei, aber sehr gut und darf ja auch nie wirklich perfekt sein, so eine Generalprobe. Und dann mitten in der Krönung, da fiel dann plötzlich dann die Musik aus. Aber unser Papst hat das hervorragend überbrückt, bis ich dann, ich habe dann hinten gesessen, habe die ganze Musikgeschichte gesteuert, das alles wieder im Griff hatte und dann hat es trotzdem geklappt. Hat niemand gemerkt. Zwischendurch hat sogar noch ein Handy geklingelt von irgendeinem, der da im Publikum saß, obwohl wir gesagt haben, bitte keine Handys oder zumindest lautlos. Und dann hat das mitten in der Zeremonie geklingelt und alle haben sich umgedreht.
Sehr mittelalterlich.
Sehr mittelalterlich, das war perfekt. Ja, sowas passiert eben. Aber ja, wie gesagt, ne, ob mal jemand mit dem Stuhl zusammenbricht oder einfach vom Stuhl auch umkippt. Ich selber bin tatsächlich, ich habe ja gerade gesagt, ich war noch nie mehr im Leben betrunken, also auf dem Markt. Als ich meinen Geburtstag gefeiert habe, bin ich an meinem Zelt vorbeigelaufen, weil ich den Eingang nicht getroffen habe. Sie haben alle gelacht. Oder das erste Mal, als ich dieses hier wunderschöne Bett aufgebaut habe. Das ist auch
übrigens. Jetzt verstehe ich auch, warum das hier alles so offen und groß ist. Irgendwie. Ja,
damit man das Scheunentor auch findet. Als ich das erste Mal mein Bett aufgebaut habe, das wird ja so zusammengesteckt. Das ist übrigens eine Anekdote, die kann ich sehr gut erzählen. Fällt mir jetzt auch gerade so ein. Da passte das alles noch nicht und ich hatte auch keine Erfahrung damit, wie mache ich das am besten. Und das hat so ein bisschen gedauert. Ich musste auch mit dem Holzhammer ein paar Mal gegenkloppen. Und seitdem wird jedes Mal, wenn ich mein Bett aufbaue, egal wie lange ich das mache, wie lange wir schon dabei sind, wird jedes Mal von irgendeinem Handy über einen Lautsprecher die Jeopardy-Melodie gespielt. Weil irgendjemand saß dann da und hat dann so dim, 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 dim vor sich hingesummt, weil ich da mit dem Bett gekämpft habe. Und das ist jetzt die Bettbaumelodie.
Das heißt, wie lange brauchst du, um dein Bett zusammenzuklopfen?
Mittlerweile keine 5 Minuten mehr.
Ui, das ist nicht schlecht.
Ja. Also das Bett ist auch sehr massiv, ne? Also da ist ein anständiges Lattenrost drunter, beziehungsweise das sind nur noch Bretter, kein Lattenrost mehr. Die gehen da so lang durch, da kommt dann, ja, da sind wir wieder bei dem Thema A wie Authentizität. Ne? Wir gönnen uns tatsächlich auch mal so ein bisschen Luxus, Glamping. Da kommt dann auch eine richtige Matratze drauf, ein richtiges Bettzeug und oben drüber zur Tarnung liegt dann eben das Feldzeug oder eben jetzt in dem Fall eine leichte Tagesdecke.
Wenn wir schon über Betten reden, dann sind wir eigentlich auch fast schon bei Lieblingsorten in der Region. Einer von 2 Rubriken, die wir haben. Gibt es denn einen Ort im Landkreis Helmstedt?
In Ostfalen.
In Ostfalen, wo du dich gerne aufhältst.
Jetzt müssen wir unterscheiden. Also wenn ich im Landkreis Helmstedt, also wenn ich in Ostfalen Landkreis Helmstedt wähle, dann bin ich tatsächlich unheimlich gerne am Grubenhaus in Süblingenburg. Das ist ein Ort, der mich unheimlich fasziniert, den ich wahnsinnig liebe. Dieses Grubenhaus an sich spricht schon Bände. Und wenn ich die Region Ostfalen wähle, dann bin ich da nicht ganz so fokussiert auf einen Ort. Wir probieren momentan gerade die Feldheimsburg im Bebertal aus. Auch das gehört zu Ostfalen, obwohl es schon Sachsen-Anhalt ist, aber es gehört dann auch dazu. Oder eben die Burg Warberg, die ja lange Jahre unser Zuhause war von dem Verein, wo wir jetzt momentan gerade so ein bisschen zurücktreten von, aber nichtsdestotrotz weiterhin natürlich auch gerne da sind, aber eben jetzt mit der Feldheimsburg in Bebertal und sich für uns auch nochmal ein neues Feld erschließt, auch nochmal eine neue Region erschließt, die wir natürlich auch gerne bespielen möchten. Also Bebertal und Warberg und Süblingenburg.
Das sind mal neue Orte bei uns.
Und das Grubenhaus, warum das?
Die Geschichte des Grubenhauses an sich ist schon faszinierend. Denn Grubenhäuser sind ja im Grunde nichts weiter als Häuser, die so zum Teil, also zur Hälfte in die Erde reingebaut sind. Und das Ding ist ja wahnsinnig, nicht so wahnsinnig groß. Gibt es verteilt in ganz Europa. Also so halt in Standardbauweise, so im Frühmittelalter und auch im Hochmittelalter noch. Aber die Grubenhaussiedlung, das heißt der Grubenhaussiedlung am Petersteich in Süblingenburg, ist eine Siedlung, wo nachweislich über 1000 Grubenhäuser standen. Also eins wurde rekonstruiert, das steht da noch. Und wenn man sich das mal so vorstellt, über 1000 von diesen Dingern standen in dieser ganzen Gegend rum. Das ist eine ganze Menge. Und parallel dazu wurden, und das ist einzigartig, Lederteile gefunden, die zu Pferdegeschirren gehörten. Das heißt, dass da eben auch Adlige anwesend gewesen sind, die eben mit Pferden da unterwegs waren, die da geritten sind, also sprich Ritter, die da eben auch gelebt haben in dieser Region. Noch lange bevor eigentlich diese Burg in Süblingenburg gebaut wurde.
Und das ist aber ein Ort, wo ich mich einfach nur aufhalte oder finden da auch Dinge statt?
Aufhalten kann man sich immer überall, ganz gut, das ist ganz schön, aber da tatsächlich finden da auch Sachen statt. Im vorigen Jahr mein erstes ganz eigenes, also außerhalb des Vereins geplantes Projekt war Anno 724, ein Tag im August. Ja, angelehnt bzw. inspiriert von Solzhenitsyns Ein Tag im Leben des Iwan Denisowitsch. der hat das damals im Gulag in den 50er Jahren erlebt und für mich war so diese Geschichte dahinter einfach mal zu sehen, was kann man an einem Tag 700 oder anno 724 so machen? Wie war das damals, als die Sachsen vielleicht vor den Franken damals in dieser Zeit geflohen sind, weil sie keine Lust hatten auf Christianisierung und dann aus dem Westen, aus Westfalen da quasi ja, nach Osten marschiert sind, bis in die Grubenhaussiedlung und sich da ein neues Leben aufgebaut haben. Tatsächlich wurde die Siedlung ja schon in der Bronzezeit bespielt, aber zwischendurch war immer ein Kommen und Gehen und vielleicht war das ja auch so gewesen. Und dieses Projekt verfolge ich weiter, das gibt es auch in diesem Jahr. Allerdings sind wir dann 200 Jahre später, da sind wir dann 925. Nochmal ein bisschen anders vom Kontext her, aber eben auch wieder ein Tag. Und da versuchen wir wirklich authentisch zu leben. Ohne fließend Wasser, ohne Strom, aber...
Und ohne Musik.
Ja, es sei denn, wir singen halt selber.
Apropos, eine berühmte Brücke, die ich baute.
Unsere zweite Rubrik, dein Lieblingssong, beziehungsweise gibt es vielleicht auch sogar ein Lied, was deine Reise hier mit den Freien Ostfälischen Rittern beschreibt? Oder ein Lied vielleicht, was ihr jedes Mal hört?
Abgesehen von Jeopardy, was ja so eine Art Running Gag geworden ist. Nein, tatsächlich nicht. Aber ich kann kurz mal sagen, es gibt so ein Lied, was mich persönlich immer sehr, sehr inspiriert. Also wenn ich dieses Lied höre, da kriege ich auch immer die besten Ideen. Das ist Us and Them von Pink Floyd. Das passt jetzt nicht in die Epoche rein, aber das liefert mir unheimlich viele Inspirationen und unheimlich viele Ideen. Und ansonsten, was ich mit dem Verein am meisten verbinde, jetzt eben auch gerade seit der Kaiserkrönung, ist O Jerusalem von Hildegard von Bingen. Das ist ein uraltes Lied. Also Hildegard von Bingen, die hat ja im Grunde genommen auch zu Zeiten Lothars gelebt, ich glaube kurz danach. Und die hat also nicht nur Kräuterkunde und irgendwie eigene Kloster gegründet, die war auch irgendwie sehr musikalisch. Es gibt von der etliche CDs, also die wurden damals nicht aufgenommen, aber zumindest die Musik, die sie damals irgendwie komponiert oder geschrieben hat, die wurde überliefert. Und O Jerusalem ist ein wunderschönes Lied.
Macht ihr hier auch selber Musik, wenn so eine Veranstaltung ist?
Wir haben leider bei uns im Verein nicht so die Musikusse, aber tatsächlich gibt es genug Vereine, die eben auch eigene Barden haben und dann eben auch Musik machen. Ich kenne da so einige. Ein Verein aus Magdeburg beispielsweise, anno 962, die Händlersippe beispielsweise, ein sehr befreundeter oder sehr gut befreundeter Verein, die haben fast eigene Barden, also die hängen da ganz eng mit so ein paar Leuten zusammen, Steineiche, und die machen wirklich eben auch frühmittelalterliche Musik mit frühmittelalterlichen handgebauten Instrumenten.
So, und wenn wir euch jetzt mal live sehen wollen, wie finden wir denn raus, was in dem Jahr für Veranstaltungen stattfinden?
Also natürlich erstmal auf unserer Webseite sowieso, www.freieostfälischeritter.de, und natürlich auch im Social Media, da sind wir auch vertreten. Wir haben eine eigene Facebook-Seite, wir haben auch einen eigenen Insta-Account. Da posten wir natürlich alles Mögliche, unter anderem eben auch zu bevorstehenden Veranstaltungen. So findet man uns auf jeden Fall.
Perfekt.
So, und bevor wir hier wegen Ketzerei aufgeknüpft werden, bauen wir unsere moderne Technik hier ab. Machen es vom Acker, vom Feld.
Ja, es hat mich sehr gefreut. Also super, dass ihr da wart, in meinem doch bescheidenen Zelt.
Ja, so bescheiden ist das ja gar nicht.
Für so einen Leopold von Österreich in diesem Wochenende doch eher so wirklich unterste Schublade, für einen Schweinehirten ganz weit oben. Da ist das schon Ritz-Carlton und mehr.
Ich wünsche euch viel Spaß.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Guido.
Euch einen angenehmen Rückweg. Und
wie sagt der Mann im Mittelalter? Adieu und tschüss.
Ja, möge Gott mit euch sein.
Hau rein.
Ja, das klingt auch nicht schlecht.
Ja, oder...
Haut rein.
Haut rein. Macht's gut, auf die Gesundheit.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüssi. Ciao.